Es hat mich schon immer interessiert, wie das Gehirn auf eine Schädigung reagiert. Es ist wichtig, auch was Neues zu wagen. Story of my life.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen bei Gegenstand von Interesse, dem neuen Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. In der ersten Folge spreche ich mit Professor Schönfeld über seinen reisefreudigen Laptop, seine große Freude an der Forschung und was passieren muss, damit zum Beispiel Schlaganfälle verhindert werden können. Professor Dr. Ariel Mirtscher Schönfeld ist medizinischer Geschäftsführer der Kliniken Schmieder in Heidelberg. Außerdem forscht er am eigenen Lehrstuhl an der Uni Magdeburg und am Luria-Institut. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis: Falls ihr das ein oder andere Wort nicht kennt, schaut einfach in die Infos zu dieser Folge, die Shownotes. Welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ich habe ein Laptop mitgebracht. Das ist ein Laptop, den ich schon etwas länger benutzt habe. Es ist ein Macintosh-Laptop, der sozusagen sämtliche wissenschaftliche Projekte enthält, die ich bearbeitet habe und die auch die eigentlich schon fertig sind.
Was hat Ihr Macintosh schon alles erlebt?
Oh, dieser Rechner hat viele Dinge erlebt. Also er hat verschiedenste Reisen erlebt. Er hat die Benutzung auf den verschiedensten Sitzen der Deutschen Bahn, der Schweizer Bahn, der italienischen Bahn. Er hat viele Flüge erlebt. Er hat viele Präsentationen auf vielen ausländischen Kongressen erlebt. Ja, er hat auch im Prinzip verschiedene Labore, die ich besucht habe, erlebt. Und er hat natürlich im Prinzip, wie es sich für so einen Laptop gehört, auch genügend Stürze erlebt.
Okay. Echte Stürze oder?
Ja,
er ist abgestürzt.
Nein, es ist ein Macintosh, der stürzt nicht so häufig ab, aber halt physikalische Stürze, das ist schon öfters passiert.
Was müssen Sie im Umgang mit diesem Laptop beachten?
Ja, ich muss unbedingt beachten, da ich an zwei Institutionen arbeite und beide auch Patientendaten haben, muss man im Prinzip immer sicherstellen, dass die Daten nicht vermischt werden. Und das ist eine spezielle Konfiguration, die dafür notwendig ist, so dass ich im Bereich der Kliniken Schmieder nur Daten und Patienten der Kliniken Schmieder habe, auf die ich zugreife, und umgekehrt von der Universitätsklinik in Magdeburg auch nur Daten, die dorthin gehören. Diese Daten kann man also nicht vermischen, darf man auch nicht. Und da gibt es schon einige Anforderungen, dass der Datenschutz gewährleistet ist.
Genau, jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Sie sind einmal bei den Kliniken Schmieder in Heidelberg, der ärztliche Leiter. Und Sie sind an der Uni Magdeburg, dort haben Sie einen Lehrstuhl.
Genau, ich habe dort einen Lehrstuhl für experimentelle Neurologie und funktionelle Bildgebung. Und im Prinzip ist es jetzt eine Forschungsabteilung, die ich nach wie vor leite. Was ich dort nicht mehr habe in Magdeburg, ist keine klinischen Verpflichtungen. Also ich sehe dort keine Patienten. Meine klinische Tätigkeit erfolgt ausschließlich in den Kliniken Schmieder. Aber forschen, das tue ich nach wie vor in Magdeburg. Und ich habe dort noch Räume, ich habe dort noch Geräte und ich habe dort auch ganz tolle Mitarbeiter, die mit mir zusammenarbeiten.
Und Sie forschen außerdem noch am Luria-Institut, das klinikeigene Forschungsinstitut der Kliniken Schmieder ist.
Ja, das ist mir ja ganz wichtig. Also über das Luria-Institut habe ich die Kliniken Schmieder überhaupt kennengelernt. Ich fand es damals ganz beachtlich, dass eine Rehabilitationsklinik, die in privater Hände ist, ein Forschungsinstitut betreibt und tatsächlich auch nicht nur als Show, sondern als Institution und auch da manifest Forschung fördert und betreibt. Und so habe ich damals die Kliniken Schmieder kennengelernt. Ich habe ja auch das Luria-Institut damals als Berater kennengelernt. Es ist halt so, dass ich in Magdeburg vor allem sozusagen Grundlagenforschung und Methodenentwicklung betreibe. Und der zweite Teil der Forschungsfragen, die mich interessieren, der hat schon damit zu tun, dass es Schädigungen im zentralen Nervensystem gibt. Und es hat mich schon immer interessiert, wie das Gehirn auf eine Schädigung reagiert. Und gerade die Methoden, die wir im Grundlagenbereich entwickelt haben, im Bereich der funktionellen Bildgebung, eigneten sich super, um genau diese Forschungsfragen zu untersuchen. Und hier in den Kliniken Schmiede haben wir die Patienten dazu. Und ja, muss man sagen, dank der Stiftung Schmiede für Forschung haben wir auch tatsächlich die Möglichkeiten dazu, diese Untersuchungen zu machen. Dafür bin ich ganz dankbar. Und das ist ja auch das, was wir in dem Luria-Institut jetzt seit Jahren machen. Und mittlerweile, finde ich, ist es auch durchaus erfolgreich.
Genau, jetzt haben wir schon einen kleinen Eindruck gekriegt, wie vielfältig Ihr Aufgabengebiet ist. Wie erleben Sie das, diese Doppelrolle als Forschender und als Klinikleiter? Ist das eher ein Spagat oder wie gelingt Ihnen das?
Ja, zeitlich ist es sicherlich ein Spagat. Also es geht natürlich auch ein Teil meiner Freizeit darauf flöten. Aber das ist ja, glaube ich, auch okay, weil das macht ja viel Spaß und Freude. Das ist ja wie wenn man ein Hobby hat und das macht. Also darauf könnte ich niemals verzichten. Und es ist vielleicht auch weniger Spagat, als man denkt. Denn man denkt ja auch immer nach, wenn man den Patienten sieht und wenn man über die Erkrankung nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, was die perfekte Therapie für diesen Patienten sein könnte, wie man halt bestimmte Dinge beeinflussen kann, dann denkt man natürlich auch an die Grundlagenforschung, an die Dinge, die man machen kann, die man weiß. Und deshalb finde ich, dass gerade in der Neurologie lässt sich das sehr, sehr gut verbinden. Ich denke, es erscheint viel mehr als Spagat, als es tatsächlich ein Spagat ist. Aber ja, es erfordert schon einiges, sage ich mal, an Zeitinvestitionen, weil die Dinge muss man ja irgendwie auch machen. Die Paper muss man irgendwie auch schreiben. Und die klinische Tätigkeit, die ist ja auch da, die kann man jetzt auch nicht vernachlässigen.
Gab es einen Moment, in dem Sie gemerkt haben für sich, ja, ich will das beides machen, Klinik und Forschung?
Ja, diesen Moment gab es ja eigentlich immer. Also seitdem ich eigentlich Medizin studiert habe, das Problem ist, dass die Settings das nicht immer so erlauben. Es gibt da auch viele Kollegen, die machen Forschung und viele Kollegen, die machen Klinik. Und so beides gleichzeitig zu machen, das ist extrem selten. Also was da häufiger passiert ist, dass man so ein halbes Jahr das eine und ein halbes Jahr das andere macht. Auch bei den Forschungsaufenthalten, also meine Forschungsaufenthalte waren ja meistens in den USA. Dort war es gar nicht so einfach, weil man da gar nicht so ohne weiteres klinisch tätig sein kann als deutscher Arzt. Insofern ist das ja eher schwieriger gewesen, die Dinge zu verbinden. Und was tatsächlich sozusagen der Vorteil der Kliniken Schmiede und der neurologischen Rehabilitation ist, dass die Patienten ja lange genug bei uns bleiben, um tatsächlich auch Fragen zu klären. Also vor 25 Jahren konnten sie auch 10, 12 Wochen in einem Akutkrankenhaus verbringen. Das können sie heute nicht mehr. Und das führt dann dazu, dass der Patient, der für einen interessant werden würde, weil er eine bestimmte Schädigungsart oder so hätte, dieser Patient, der verlässt dann die Klinik nach 3 oder 4 Tagen und man sieht den möglicherweise nie wieder. Man muss sich also sehr bemühen, um einen Follow-up-Termin zu bekommen. Das ist in der Rehabilitationsklinik ein bisschen anders. Da haben wir den Patienten eine ganze Weile da. Und deshalb kann man schon viele, viele Forschungsfragen klären. Vor allem, wenn man der Frage nachgeht, was passiert nach einer Läsion? Wie kann ich Fähigkeiten, die ich verloren habe, wiedergewinnen? Was muss im Gehirn da passieren? Welche Veränderungen gibt es? Welche Konnektivitätsveränderungen könnte es geben? Und das ist sozusagen etwas, was man in der Rehabilitationsklinik sehr, sehr gut beforschen kann. Während in der Akutklinik fehlen Ihnen die Patienten dazu. Und dann brauchen Sie eine besondere Organisation, um die irgendwie wiederzuholen. Das ist also nicht ganz trivial. Deshalb ist es tatsächlich so, muss man sagen, dass man hier diese Dinge viel, viel besser verbinden kann. Es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Für das, was ich hauptsächlich mache, braucht man im Prinzip relativ aufwendige Geräte. Wir haben ja Zugang zu Geräten, die uns ja auch gehören vom Luria-Institut und wir haben natürlich auch Zugang zu den Bildgebungsgeräten, die stehen aber in Allensbach, deshalb die Bildgebungsforschung im Bereich des Luria-Instituts hat bis jetzt komplett in Allensbach stattgefunden. Wir haben aber hier die Entscheidung getroffen, auch in Heidelberg Bildgebung sozusagen anzuschaffen, so dass ich in der nächsten Zeit tatsächlich in der Lage sein werde, das hier am Standort Heidelberg noch viel besser zu verbinden, als ich es bisher konnte. Diese Möglichkeit ist schon relativ einzigartig.
Und wenn wir von Bildgebung sprechen, damit sind MRT-Geräte gemeint?
Also es ist MRT und CT. Tatsächlich ist da vor allem das MRT gemeint. Also damit kann man relativ viele Sachen beforschen. Und das wird uns möglicherweise auch ganz, ganz neue Erkenntnisse liefern, auch hinsichtlich der Therapie, Therapiesteuerung und so weiter.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen für eine Erkenntnis, die Sie aus der Forschung gewonnen haben und die Sie dann hier in der Klinik zum Wohle von Patienten, Patientinnen einsetzen konnten?
Wir haben zum Beispiel Studien gemacht, wo wir halt geschaut haben, wie sich die Konnektivität verändert nach Hirnläsionen und vor allem, was passiert, wenn der Patient jetzt besser läuft zum Beispiel. Das Patient kann schlecht laufen, übt das Laufen, läuft dann besser. Welche Veränderungen in den Hirnnetzwerken erfolgen, die tatsächlich dieser Besserung entsprechen? Da konnten wir Netzwerke identifizieren. Zum Beispiel, es ist halt so, es gibt Veränderungen, wenn ich jetzt einen Schlaganfall in einer Hirnhälfte habe, dann gibt es Veränderungen in der Hirnhälfte, wo der Schlaganfall tatsächlich stattgefunden hat. Und es gibt auch Veränderungen in der Hirnhälfte, wo der Schlaganfall nicht stattgefunden hat, also der gesunden Hirnhälfte. Und wir haben mittlerweile zumindest für die Motorik gesehen, also fürs Laufen, dass die Veränderungen, die in der geschädigten Hirnhälfte passieren, dass die eher zu einem besseren Gangbild, zu einer Verbesserung führen. Und wir haben gesehen, dass die Veränderungen, die in der gesunden Hemisphäre sind, dass die jetzt gar nicht so vorteilhaft immer sind. Die Hemisphären, also die Hirnhälften, stehen sozusagen in Kompetition zueinander. Und es ist halt so, dass wir eigentlich gerne funktionelle Reorganisation in der geschädigten Hirnhälfte sehen wollen und nicht in der gesunden. Es gibt so ein Verfahren, mit dem man das ja auch beeinflussen kann. Und das ist im Prinzip die transkranielle Stromstimulation. Also mittels transkranieller Stromstimulation kann man das so beeinflussen, dass in bestimmten Arealen, wo die eine Elektrode ist, eher mehr Reorganisation stattfindet und in der anderen, wo die andere Elektrode ist, eher weniger. Und das versuchen wir tatsächlich zu nutzen. Also im Moment ist es so, dass wir eine Studie machen, um genau in einer klinischen Population zu zeigen, dass wir mit dieser Modulation tatsächlich die Reorganisation in die Richtung beeinflussen wollen, in die wir denken, dass sie soll. Und die Grundlage, warum wir das machen, ist, weil wir es vorher in Studien beobachtet haben, dass es diese zwei Arten und welche quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen besser, aber vorteilhafter ist als die andere. Und da sind wir hoffnungsvoll, dass die Ergebnisse so sein werden, dass man das tatsächlich gut beeinflussen kann und dass das auch die klinische Symptomatik in der gleichen Form beeinflusst. Und ich denke tatsächlich, dass die Methode dann auch das Potenzial hat, weitläufiger angewandt zu werden später, falls sich das bestätigt.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Patient, eine Patientin nach einem Schlaganfall hat auf einer Seite in einer Hirnhemisphäre eine Schädigung. Auf der Seite wird geguckt, dass durch Strom aktiviert wird.
Ja, zumindest, dass dort die Konnektivität sich mehr verändert, ja.
Mhm. Und auf der anderen Seite, damit die nicht dagegen arbeitet?
Dass die Konnektivität sich dort nicht ganz so verändert.
Da wird dann eher gehemmt.
Ja, also zumindest die Konnektivität wird nicht gehemmt, aber es wird halt verhindert, dass sie sich im Prinzip verändert.
Okay. Und wenn ja,
bitte. Ich kann vielleicht ein einfaches Beispiel geben, das ist vielleicht noch einleuchtender. Vor vielen, vielen Jahren hat es in Geilingen in den Kliniken Schmieder so ein Filmstudio gegeben. Und in diesem Filmstudio haben Schauspieler Bewegungen vorgemacht, die die Patienten machen sollten. Das ist ja eine relativ einfach durchzuführende Therapie. Man kannte damals nicht den Hintergrund, warum das im Prinzip funktioniert. Viele Jahre später hat man Neurone tatsächlich gefunden. Die nennt man Spiegelneurone, weil wir lernen ja häufig durch Imitation. Es gibt Neurone, die extrem gut das machen. Und dann hat man auf dieser Basis auch tatsächlich so Videotrainings gemacht. Da gibt es auch eine Studie, die ich zusammen mit Professor Detmers gemacht habe, wo wir tatsächlich zeigen konnten, dass dieses System, dieses Spiegelneuronensystem, das ist ein relativ verzweigtes System im Gehirn, dass das zwar aktiv ist, wenn man diese Videos sieht und wenn man im Prinzip sich vorstellt, dass man das macht. Und es wird ja mittlerweile auch eingesetzt in vielen Bereichen, also auch bei uns in der Klinik und letzten Endes auch im Follow-up, also in der Nachsorge, der digitalen Nachsorge ist der Mechanismus ja jetzt auch ganz ähnlich. Insofern ist das auch so eine Erkenntnis, die kam eigentlich nicht unbedingt aus der Forschung, aber man hat im Prinzip später mit der Forschung tatsächlich gesehen, dass es eine manifeste Grundlage dafür gibt. Und was wir zum Beispiel, das finde ich ganz wichtig, was wir damals zeigen konnten, das war auch eine Doktorarbeit im Loya-Institut, dass dieses System und das Lernen mit dem Spiegelneuronensystem komplett unabhängig vom Alter ist. Das sind ja andere Lernsysteme nicht, also je älter wir werden, desto schlechter lernen wir, aber dieses System ist unabhängig vom Alter und lässt sich extrem gut in der Rehabilitation ja deshalb nutzen.
Und wenn Sie jetzt mit, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, wenn Sie jetzt mit so einer neuen Erkenntnis ankommen und sagen, wir haben Studien gemacht und die Therapie soll jetzt in Zukunft dementsprechend gestaltet werden, wie offen ist Ihr Team für sowas?
Also ich glaube, das ist ja gerade unsere Stärke in den Kliniken Schmieda. Wenn wir jetzt so eine Erkenntnis haben, dann haben wir relativ kurze Wege. Es gibt Fachkompetenzleiter, es gibt Therapieleiter. Man ist relativ nah dran und es ist relativ einfach, wenn man halt eine gesunde Basis für bestimmte Dinge hat, tatsächlich die auch in die Praxis zu bringen. Also ich glaube, das ist tatsächlich unsere Stärke. Das ist auch aus meiner Sicht der Sinn eines Forschungsinstituts, dass wir halt die Sachen beforschen. Und tatsächlich dann auch publizieren. Also wir stellen das der Öffentlichkeit auch bereit und auch anderen Klinikern und Kollegen. Aber wir sind natürlich auch die Ersten, die es nutzen können. Das ist, glaube ich, das, was uns stark macht.
Würden Sie dann sagen, dass tendenziell hier Menschen arbeiten, die auch offen für neue Erkenntnisse sind und für neue Methoden, vielleicht neue Verfahren?
Ja, davon bin ich ja überzeugt. Das sehe ich ja jeden Tag. Wir sind ja immer mit den Therapeuten in Austausch, Gott sei Dank. Und ja, also das kann ich voll bejahen, dass wir immer auf offene Ohren stoßen. Also das Interesse ist groß. Ja, natürlich gibt's auch mal den einen oder anderen Widerstand. Das ist ja ganz normal. Im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir ein sehr, sehr offenes Team haben und dass das halt auch gut funktioniert.
Und was würden Sie sagen, wie wichtig ist Evidenz in der Therapie?
Also ich persönlich halte es für unabdingbar. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie helfen, nach Möglichkeit auch von denen wir wissen, wie sie helfen. Das ist natürlich nicht für alles gewährleistet. Irgendwo musste man anfangen. Ich habe ja das Beispiel mit den Videos ja gegeben vorher. Das hat Professor Schmieder, unser Klinikgründer, gestartet. Er hatte eine Idee, wusste aber nicht, was letzten Endes der Mechanismus dafür ist und warum das funktioniert. Dennoch hat das halt vorangetrieben. Hätte er es nicht vorangetrieben, hätten viele Patienten nicht damit üben können und so weiter. Deshalb finde ich, ist es wichtig, auch was Neues zu wagen. Ich finde es aber auch genauso wichtig, dass wir halt schauen, wie die Therapien wirken, ob sie wirken, dass wir versuchen, die Mechanismen zu verstehen, auch um diese Therapien zu verbessern. Und ja, an irgendeiner anderen Stelle auch zu sagen, Dinge, wo wir jetzt sehen, dass das jetzt nicht so einen großen Effekt hat oder wo wir keine Evidenz sehen, auch diese Dinge nicht mehr zu machen.
Was haben Sie als nächstes im Blick? Welches Verfahren, welche Methode wollen Sie als nächstes auf die Evidenz hin überprüfen?
Ich habe viele Ideen. Also ich habe ja das Beispiel mit der Stromstimulation gegeben. Also ich würde gerne das so weit bringen, dass wenn wir die Evidenz dafür tatsächlich so beobachten, dass wir das in einem Therapiestandard festhalten und dass wir dann auch all das tun, um den Patienten das zukommen zu lassen und um unsere Ergebnisse zu optimieren. Und das wäre jetzt mein Fokus tatsächlich sozusagen nicht unbedingt das nächste, die nächste Fragestellung zu eröffnen, sondern das Ganze auch zu Ende zu bringen.
Ja, das klingt sinnvoll.
Vielen Dank.
Welche Entwicklungen beobachten Sie oder welche Trends in der neurologischen Rehabilitation, mit denen Sie sich selbst nicht beschäftigen, die Sie aber spannend finden?
Es gibt eine ganze Menge Trends, die ich spannend finde. Es ist ja auch so, dass man begeistert sich manchmal für irgendetwas und dann sieht man, dass die Evidenz, die es dafür gibt, eigentlich nicht ausreicht, um die Methode oder das Gerät anzuschaffen.
Also müssen Sie auch die Fähigkeit haben, sich von Ideen, Vorstellungen auch wieder zu trennen?
Ja, immer, immer. Ich meine, das muss man ja im Prinzip in der Wissenschaft immer. Man stellt eine Hypothese auf, man untersucht die und ich würde mal sagen, in 90% kann man die halt auch nicht bestätigen. Im Prinzip ist es ja gut, man muss ja die Studien und die Fragestellungen auch so stellen, dass ein negatives Ergebnis im Prinzip auch eine Erkenntnis ist. Und ich finde das ja auch ganz wichtig, dass man ein Therapieverfahren jetzt, wenn man so anguckt und wenn man sieht, da gibt's halt keine Evidenz dafür, dann muss man es nicht machen. Dann macht man lieber etwas anderes, wofür es halt Evidenz gibt.
Okay, das heißt, wenn Sie sagen, bei etwa 90% der Fälle in der Forschung kommt vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis raus oder das angedachte Ergebnis, dann ist es aber bei Ihnen nicht so, dass sich dadurch Frustration aufbaut, sondern Sie sagen, okay, die Erkenntnis ist, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist es halt so.
Also man findet nicht immer das, was man erwartet. Im Prinzip ist es auch so, dass man nicht mit einer Studie oder mit einem Experiment alles erschlägt, sondern das ist meistens eine Serie von Experimenten, die man macht, bis man dann zu einer wirklichen Erkenntnis kommt.
Was treibt Sie persönlich an, wissenschaftliche Fragen zu stellen und zu beantworten, zu verifizieren, zu falsifizieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Neugier letzten Endes und auch der Spaß, das zu machen. Also ich habe ja immer Spaß gehabt an diesen Dingen. Ich habe Spaß an den Fragestellungen. Ich habe viel, viel Freude gehabt, auch Methoden zu entwickeln. Ich programmiere gerne. Ja, das hat mich halt fasziniert. Also ich habe mich ja für die kognitive Neurowissenschaft vor allem interessiert. Das war ein neues Feld. Das gab's halt, als ich angefangen habe, auch nicht so lange. Und dann konnte man sozusagen so Pionierarbeit noch machen.
Wann war das etwas?
Also in Kontakt gekommen bin ich ja sozusagen während meiner Doktorarbeit. Und so richtig, richtig hardcore habe ich angefangen, mich so 95 damit zu beschäftigen. Und ja, wie gesagt, das war ein neues Feld in den Neurowissenschaften. Und das war ganz toll, weil man im Prinzip die Leute, von denen man die Artikel gelesen hat, die hat man auf dem nächsten Kongress auch kennengelernt. Ich habe auch viel Glück gehabt, dass ich halt die Förderung erfahren habe, dass ich zu all diesen Kongressen gehen konnte, dass ich Aufenthalte in guten Laboren auch haben konnte und viel lernen konnte. Und das hat ja unglaublich Spaß gemacht. Und das macht's ja auch bis heute, muss man sagen. Auch wenn sich die Welt verändert hat, für die Wissenschaftler finde ich das eigentlich immer noch hart und extrem hart. Also die kämpfen alle um ihre Verträge. Auch Drittmittel zu bekommen ist relativ schwierig mittlerweile. Also das ist schon hartes Brot, aber so ich persönlich finde das, was wir machen, da immer noch toll und das treibt mich an. Also der Spaß und die Neugier letzten Endes.
Was würden Sie einem jungen Kollegen, einer jungen Kollegin raten, der oder die jetzt gerade die Doktorarbeit fertigstellt und weiter forschen möchte?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich weiß gar nicht, was ich den Kollegen raten würde. Also wenn das Herz daran hängt, muss man es unbedingt machen. Nur habe ich jetzt so viele Leute gesehen, die das echt auch gut gemacht haben, auch von meinen Doktoranden, wo ich gewettet hätte, die kommen weiter. Und dann gibt's aber Ereignisse, die das dann doch irgendwie bremsen oder so. Also ich sehe, wie viel Glück ich selbst gehabt habe. Ja, also ich würde denjenigen raten, die wirklich mit dem Herz daran hängen, dass sie das auch verfolgen. Was ich aber auch getan habe bei vielen oder bei einigen meiner Doktoranden, dass ich auch gesagt habe, ich glaube schon, dass die wissenschaftliche Karriere dann schwierig wird und man sollte es dann bei der Doktorarbeit belassen. Das haben die dann auch gemacht. Die sind ja trotzdem dann zum Teil auch erfolgreich geworden. Zum Teil sind sie auch Chefärzte mittlerweile. Insofern hat das ja auch ganz gut geklappt.
Gab es jemanden, der Ihnen für den Rat mal gedankt hat?
Ja, viele. Ja, also ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinen ehemaligen Doktoranden. Zu den meisten, alle kann man nicht im Blick behalten, aber ja, also ich habe da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich auch ganz, ganz wenig Doktoranden habe, die abgebrochen haben. Also sind insgesamt 3. Und okay. In den vielen Jahren finde ich, das ist schon nicht viel.
Ja, hört sich nach einer guten Quote an.
Ja. Die meisten haben es im Prinzip relativ gut hinbekommen. Und ich würde mal sagen, so 20% sind dann noch in der Wissenschaft geblieben. Die anderen haben, also wenn es Mediziner waren, haben wir ja eine klinische Karriere gemacht.
Wie hat sich Ihr Verständnis von der Rolle als Forschender verändert über die Jahre?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es halt so, als ich angefangen habe, hat man deutlich weniger verstanden, wie Kognition funktioniert. Mittlerweile verstehen wir das viel besser. Ja, also ich habe in den vielen Jahren tatsächlich geschafft, ein Verständnis auch von den Netzwerken mittlerweile zu haben. Also ich habe es bewundert am Anfang, dass es Kollegen gab, die haben eine Läsion gesehen und konnten sagen, ja, der wird ja eher Probleme haben mit der Einspeicherung von Informationen. Und der andere hat gesagt, ja, der wird eher Probleme haben mit dem Lesen, mit dem Schreiben und weniger mit dem Gedächtnis. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Mittlerweile, denke ich, bin ich auch so in dieser Richtung unterwegs. Aber tatsächlich, wo Nachholbedarf ist, ist halt im Prinzip in der Anwendung dieser Erkenntnis. Also es ist halt so, dass von dem Wissen, wie etwas passiert, bis sozusagen zur Anwendung in der Medizin, das ist häufig ein langer Weg, ne? Über klinische Studien etc. pp. Das ist ein langer Weg und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, bis sich eine Erkenntnis tatsächlich in einer manifesten Konsequenz am Ende dann darstellt, das dauert in der Medizin doch recht lange.
Welche Begegnungen mit einem Patienten oder einer Patientin werden Sie nie vergessen?
Oh, da gäbe es viele. Ich war ganz, ganz jung, noch im AIP. Das gab es ja damals als im Praktikum. Damals habe ich in der Ambulanz einen Patienten gesehen. Ich habe mich ja schon immer für das visuelle System interessiert. Ich habe einen Patienten gehabt, der ist in einem See geschwommen, hatte dann eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Im Rahmen dieser Entzündung hat er einen Schlaganfall bekommen in der hinteren Hirnarterie. Und infolgedessen hat er eine sogenannte Hemianopsie entwickelt, also er konnte einen Teil des Gesichtsfeldes nicht mehr sehen. Und ich habe diesen Patienten untersucht und man macht das immer mit den Fingern, man bewegt sozusagen die Finger und sehen Sie was, sehen Sie nichts. Und dann hat er gesagt, naja, ich sehe zwar nichts, aber ich sehe das, was sich bewegt. Und das hat mich ja dann total fasziniert und dann habe ich das irgendwie ausprobiert, dann habe ich ihn ins Labor gebracht, habe dann so ein experimentelles Setting mit Punkten, die sich bewegten oder nicht. Und dann konnte er tatsächlich sagen, dass sich was bewegt. Er konnte sogar die Richtung sagen und er konnte auch grob sagen, welche Geschwindigkeit, also langsam oder schnell. Das hat mich total fasziniert, weil ich dachte, naja, eigentlich dürfte der das ja nicht können und habe gedacht, wow, ich habe was voll Tolles entdeckt. Hab dann zwar festgestellt, dass ja fast 100 Jahre davor hatte jemand das Phänomen schon beschrieben. Oh. Insofern war es ja nicht ganz neu, aber was wir dann machen konnten, wir konnten mit den Mitteln, die ich dann hatte, an der Uniklinik mit den Großgeräten tatsächlich das untersuchen und zeigen genau, wie es funktioniert. Und das hat damals mir so einer ganz, ganz tollen Publikation geholfen. Das war Annals of Neurology, also eins der besten neurologischen Journals. Und das hat mir dann auch für später weiter geholfen. Und ja, ich habe jetzt immer noch Kontakt zu dem Patienten.
Ach, okay.
Ja, der Patient hat Architektur studiert, ist jetzt eigentlich ein nicht unbekannter Architekt in Berlin.
Da dürfen Sie den Namen wahrscheinlich nicht verraten.
Nein, den Namen werde ich nicht verraten, aber ich sag mal so, der Kontakt ist nach wie vor geblieben. Zwar jetzt nicht mehr in dem Verhältnis Arzt-Patient, aber ich glaube, wir haben einander auch ganz gerne gehabt und der hat ja viele, viele Untersuchungen über sich ergehen lassen, tatsächlich, weil er ja auch wissen wollte, ob er tatsächlich Architektur studieren kann, ob das für ihn überhaupt möglich ist, dass er sich halt in diesen Vorstellungen und so weiter, ob er sich da entwickeln kann. Und da habe ich ihn bestärkt und daran denke ich heute auch immer noch gerne. Und auch ja, an diesen ersten Augenblick, wo der mir sagte, ich sehe, dass sich da was bewegt.
Ja, schön. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft der neurologischen Rehabilitation, was würden Sie sich wünschen?
Oh, da hätte ich viele Wünsche.
Sie dürfen auch mehrere nennen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir sozusagen verhindern, dass die Läsionen tatsächlich entstehen. Also ich sag's mal so, wir sind immer, zum Beispiel beim Schlaganfall, glaube ich, sind wir Weltmeister darin, Sekundärprävention zu betreiben. Also wenn jemand einen Schlaganfall hatte, dass wir Blutdruck regeln, nach Vorhofflimmern gucken, dass wir alles machen, dass der Patient einen zweiten Schlaganfall bekommt. Die wirklich clevere Variante ist im Prinzip, das zu machen, bevor der Patient den Schlaganfall bekommt. Also im Sinne einer Prävention. Und das ist für mich einer der Wege, die wir halt auch gehen müssen für die Zukunft, dass wir tatsächlich unser Bestreben auch dahin ausrichten, dass wir die Prävention so aufstellen, auch für die Neurologie, dass diese Dinge halt weniger passieren oder gar nicht mehr passieren. Und ja, ich denke, ich würde mir wünschen, dass wir uns darauf fokussieren und dass wir auch das alles, was wir halt an Methodik haben, an Wissen und Know-how haben, darauf anwenden, um tatsächlich eine neue Sparte in der Medizin zu begründen, so neu ist Prävention nicht, aber sie so fundiert zu machen, wie wir es machen könnten, das wäre schon für die Neurologie, glaube ich, entscheidend. Weil es gibt ja Dinge, die in Bewegung sind, also wenn man jetzt so schaut, was auch auf dem Gebiet der Demenzen passiert. Es gibt ja jetzt die ersten Mittel, die das Amyloid aus den Zellen rauslösen können. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir nicht mehr diese schwer betroffenen Patienten haben, die wir heute haben, und dass wir sozusagen vorher schon einen Angriffspunkt für die verschiedenen Therapien haben.
Und auf welchem Weg könnte dieses Wissen um die Prävention zu den Menschen kommen? Was wären da Ideen, mögliche Wege?
Der Clou ist da sozusagen eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu machen. Also der Patient geht nur zum Arzt, wenn ihm etwas wehtut. Und tatsächlich, man sieht ja auch mit den Dingern, die schon etabliert sind. Also ich sag mal hier Darmkrebsvorsorge oder so. Das ist etablierter, weil es schon länger auf dem Markt ist und weil die Kostenträger das auch unterstützen. Aber zum Beispiel auch die Darmspiegelung wird von den Kostenträgern für die Prävention unterstützt. Trotzdem nehmen das ganz, ganz wenig Leute leider in Anspruch. Aber ich denke, Menschen sind immer so, dass sie sich erst um etwas kümmern, wenn es weh tut. Ja, und da, glaube ich, benötigt es schon nochmal eine gesellschaftliche Veränderung. Die geschieht zum Teil ja auch. Wir werden ja alle älter. Wir sind uns auch bewusst, dass wir alle älter werden und wollen mehr oder weniger auch dafür tun. Aber wie gesagt, also der letzte Schritt ist eigentlich noch zu vollziehen. Und für die neurologische Prävention, sage ich mal, fehlt es auch zum Teil noch an den Angeboten. Und ich glaube, hier können wir schon was beitragen.
Zum Beispiel haben Sie da was Sie nennen können?
Ja, zum Beispiel, dass man Check-ups anbietet und in diesen Check-ups halt auch tatsächlich die Sachen abprüft, die dafür wichtig sind. Das eine sind die kardiovaskulären Faktoren, aber zum Beispiel auch ein Bild vom Kopf, ein Bild der Gefäße, eine Messung der Intima Media, der Gefäßwände, auch eine Bestimmung der vorhandenen Arteriosklerose. Ich glaube schon, dass man diese Dinge anbieten kann und ich denke, das werden wir auch tun. Und da gibt's ja noch ganz andere Sachen, also dass man Glukosemonitoring macht und Blutdruckmonitoring kontinuierlich.
Und wenn Sie sagen, Sie denken, dass Sie das anbieten können, ist dann auch angedacht, dass Menschen, die gerne vorbeugen wollen, hier in die Klinik kommen können, dieses Check-up machen können und dann eben, ja, also mögliche Risiken vielleicht besser kennen und vorbeugen können.
Ja, genau so ist es. Also im Prinzip, da würde auch eine Ernährungsberatung und diese Dinge dazugehören. Aber ich denke nicht, dass ich das mache. Ich denke, dass wir als Klinik das machen sollten und werden. Also ich glaube, das ist letzten Endes auch mehr oder weniger nicht unbedingt abhängig von Standort. Das ist abhängig tatsächlich von den apparativen Möglichkeiten zum Teil und von der Organisation. Aber ich denke, wir als Klinik und Schmieder werden, sollten das und werden das, glaube ich, auch anbieten. Ja, und ich denke halt auch, dass es ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung gibt, die so ein Angebot auch tatsächlich in Anspruch nehmen könnten. Also ich gehe zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin 55 Jahre alt, ich habe eine gewisse Angst, eine Demenz zu bekommen und deshalb nutze ich auch jede Möglichkeit, mich dahingehend untersuchen zu lassen. Und deshalb habe ich mich auch als Proband gemeldet für die Untersuchungen, die wir jetzt derzeit an der Uni machen, um diese Dinge rauszufinden. Es ist immer schwierig, eine Prävention für etwas anzubieten, solange man nicht auch eine Therapie oder eine Modulation oder Veränderungsmöglichkeit hat. Wenn bei den kardiovaskulären Geschichten ist es halt so, da hat man schon die Möglichkeiten. Blutdruck kann man senken, die Blutfette kann man auch senken. Körperliche Aktivität könnte man machen. Trotzdem machen es die meisten Menschen nicht, aber man
könnte. Es gibt die Möglichkeit.
Ja, man könnte. Und das ist ja immer, glaube ich, auch ein Punkt. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch aufzuzeigen, dass es halt eine Möglichkeit gibt, Dinge tatsächlich zu verhindern. Ja. Jetzt kommen wir in so einer Geschichte. Wann lasse ich ein MRT von mir machen? Mit welcher Konsequenz und so weiter? Und weiß ich nicht, dass ich war jetzt ganz, ganz häufig Proband in meinem Leben im MRT. Aber man fängt schon so ab 35 die ersten Veränderungen anzusehen. Und wenn man da mit einem professionellen Blick drauf schaut, dann ist es nicht immer, sind es nicht immer Dinge, die man erfahren möchte.
Okay, also das eigene Gehirn zu betrachten ist nochmal was anderes.
Ja, also solange es im Prinzip perfekt war, war es okay. Wenn man da so die ersten Veränderungen sieht, vor allem wenn man es vorher kannte, dann ist man nicht mehr so erfreut.
Von daher lieber nicht mehr so oft nachschauen, oder?
Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich habe mich ja jetzt doch eher dafür entschieden, nachzuschauen. Aber
dafür sind Sie wahrscheinlich auch zu neugierig, um einfach nicht zu schauen.
Story of my life.
Ich würde Ihnen zum Abschluss noch gerne Satzanfänge sagen, die Sie bitte beenden sollen.
Okay.
Und zwar kommen wir da auch nochmal zu Ihrem Laptop zurück oder zu Ihrem Macintosh, wenn es den morgen plötzlich nicht mehr gibt.
Dann gibt es ein Backup und ein neues.
Perfekt, also gar kein Problem für Sie.
Nein.
Der Zusammenhang zwischen Ihrem Macintosh und neurologischer Reha.
Gut, ich benutze es ja jeden Tag, um die Patientendaten zu sehen. Ich benutze es jeden Tag für meine E-Mail. Es ist eigentlich unabdingbar für meine Arbeit jeden Tag. Insofern gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Ich habe es fast immer, wenn ich irgendwo hinfahre, dabei.
Seit ich angefangen habe, mich mit Neurologie zu beschäftigen,
hat sich sehr, sehr viel verändert.
Wollen Sie das ausführen oder ja, so stehen lassen?
Nein, kann ich schon machen. Also mal ganz hoch an den Erkrankungen, an den Therapiemöglichkeiten. Als ich angefangen habe, war ein Schlaganfall. Die meisten Leute sind ja da gestorben. Mittlerweile sind wir in der Lage, mit dem einen oder anderen Verfahren die Blutgerinnsel, die das verursachen, noch aufzulösen, erzielen deutlich bessere Ergebnisse, auch bei anderen Erkrankungen. Also wir haben bei der Multiplen Sklerose zugeschaut, wie die Patienten ihre Schübe hatten. Die Medikamente, die wir damals hatten, haben halt die Schubfrequenz vielleicht ein bisschen beeinflusst, aber kein Vergleich zu den Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit den neuen Therapieverfahren, mit den monoklonalen Antikörpern. Also es hat sich sehr, sehr viel getan. In der Medizin verändert sich wahnsinnig viel.
Ja, was ja gut ist für die Patientinnen und Patienten in vielen Fällen.
Das ganz sicher.
Okay, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Immer.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast kostenlos, bewertet ihn gerne gut natürlich und schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Feedback zum Podcast nehmen wir gerne auch per E-Mail entgegen unter podcast@kliniken-schmieder.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Paul-Georg Friedrich, Vorsitzendem der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder und Enkel des Klinikgründers, über seinen Gegenstand von Interesse. Das Gespräch erscheint als Bonusfolge. Ihr könnt es schon in einer Woche hier hören. Tschüss und bis zum nächsten Donnerstag.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.